Ich bin Tobi, ich bin von Gnome und ihr seid jetzt in einem Vortrag darüber oder der davon handeln soll, wie ich oder wie wir bei Gnome glauben, dass ein sichereres Betriebssystem, sicherere Bedienelemente, Bedienkonzepte aussehen könnten. Und wir sind nämlich, bemüht, also wir von Gnome sind bemüht, Interfaces zu basteln für Leute oder ein System zu basteln für Leute oder für alle Leute in einer Art und Weise, dass nicht nur die Freiheit, die Computational Freedom der Leute bewahrt, sondern das möglichst auch, in diesem Kontext hier möglichst sicher gestaltet. Wir wollen ein System bauen, was es bei Design schwer macht, Sachen unsicher zu machen. Und jetzt wollen wir also uns eine knappe Dreiviertelstunde, hoffe ich, damit befassen. Und ich werde erst ein bisschen darüber reden, was ich denke, was Gnome ist und was ich denke, was die Ziele von Gnome sind. Und ich hoffe, dass ich euch hinreichend doll davon begeistern kann, als dass ihr auch Lust habt, dann Gnome-Sachen zu machen und mit Gnome zu arbeiten oder sogar an Gnome zu arbeiten. Danach möchte ich ein paar Case Studies mitbringen, ein paar Beispiele, wie ich glaube, dass wir die Welt ein bisschen besser machen können, zum einen, aber auch, wie ich glaube, dass Gnome eine sehr eine führende Rolle im Entwickeln von sichereren User-Interfaces, von sichereren Systemen eingenommen hat. Und dazu bringe ich, wie gesagt, drei Beispiele mit und wir werden dann uns wir werden die jetzt hier in der nächsten Dreiviertelstunde uns anschauen. Bei Fragen gerne reinrufen, also wenn ihr euch bemerkbar macht und ich euch nicht sehe oder dran nehme, dann liegt das wahrscheinlich nicht daran, dass ich denjenigen nicht mag, sondern dass ich einfach niemanden sehe. Es blendet hier so ein bisschen entgegen. Also ruhig gerne laut dazwischen schreien und euch melden, falls ihr das Gefühl habt, dass es irgendwo Diskussionsbedarf gibt. Ich werde aber auch im Anschluss ein bisschen Zeit lassen und ich werde hier auch noch rumhängen im Laufe des Tages, um Sachen zu diskutieren und auszudiskutieren und sehr gerne sogar. Gnome. Ich würde Gnome beschreiben als ein Projekt, das als höchsten Wert die Freiheit des Benutzers hat. Die Computational Freedom, Software Freedom, ist Priorität Number One. Das G in Gnome steht für GNU. GNU ist Software Freedom, die vier Freiheiten, die Free Software Definition garantiert, die sind dem Gnome-Projekt sehr wichtig. Direkt danach aber geht es um Usability, darum, dass die Leute mit ihrem Computer Dinge machen und nicht davon genervt sind direkt. Also wir glauben, dass die Leute vorm Computer sitzen, nicht weil sie gerne vorm Computer sitzen, sondern weil sie Sachen erledigen müssen. Leute sitzen vorm Computer, weil sie eine Aufgabe haben und die möchten sie irgendwie erledigen. Und das möglichst schmerzfrei und möglichst ohne, dass einem das System da Steine in den Weg legt. Und das hoffen wir, dass wir das gut umsetzen mit das, was man heutzutage User Experience nennt. Das System soll sich anfühlen, soll sich einheitlich anfühlen und soll einem, das Leben, die eigentlichen Aufgaben leicht machen. Das ist so ein bisschen das Mindset, mit dem Gnome an die Problemlösung herangeht und ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Leute meckern, dass überall Haken und Knöpfe fehlen, um Optionen zu setzen oder Sachen zu ändern. Eben, weil das Mindset ist, dass die Leute eigentlich nicht gerne Knöpfe drücken und Sachen verstellen wollen. Die Leute wollen irgendeine Aufgabe machen. Und da, versuchen die Gnome-Jungs entsprechend Workflows und Prozesse zu erarbeiten und Interfaces zu designen, die einem das eben möglich machen. Die Freiheit, die Computational Freedom, die Software Freedom ist ein großer Punkt, wie ich sagte, aber Gnome legt auch viel Wert darauf, von jedem benutzt werden zu können. Die Übersetzungsstories von Gnome, die sind relativ populär, also die Gnome ist übersetzt in ganz vielen Sprachen und die Leute hängen sich rein, um auch sämtliche Gnome-Applikationen in alle Sprachen zu übersetzen. Und den gleichen Fleiß und die gleiche Hingabe gibt es für Accessibility-Technologien, also für Leute, die, ich sag mal, ungewohnte Eingabemethoden haben zum Beispiel oder die ungewohnte Sehgewohnheiten haben. Und das zieht sich durch das GNOME-Projekt durch und die Folge ist, dass sämtliche, naja, Unterstützungstechnologien, ich glaube im deutschen Windows heißt es irgendwie Unterstützungstechnologie, die Bildschirmlupe und was es da alles gibt. Diese Sachen, die heute Standard sind auf dem GNU-Linux-Desktop, viele von den Sachen kommen aus dem GNOME-Umfeld und GNOME hat diese Sachen gepusht mit dem, vor dem Hintergrund, möglichst viele Leute dazu zu bringen, ihr Computing mit freier Software zu machen. Und also nicht nur der Computing mit freier Software zu machen, sondern auch angenehmes Computing, das einem nicht im Weg steht. Die Freiheit, ganz groß hatte ich erwähnt, 4 Software Freedoms, wer sie nicht gerade zitieren kann, der kann sich ja mal bei einer Tasse Kaffee oder einer Tasse Tee an einem Kaminfeuer die 4 Software Freedoms durchlesen und versuchen, die zu verinnerlichen, um was es dabei geht. Und also GNOME ist seit jeher freier Software, ist tatsächlich als freie Software Alternative zu KDE seinerzeit gegründet worden. Seinerzeit, als es losging mit Fenstersystemen, mit X-Windows und mit entsprechenden Oberflächen, gab es schon so ein Toolkit oder das Qt-Toolkit seinerzeit. Aber das war nicht frei. Und dann wurde eben GNOME als freie Alternative oder also seinerzeit GTK, als freie Alternative, als freies Toolkit zu eben proprietären Alternativen gegründet. Die Freiheit erstreckt sich aber auch auf die Freiheit vor Angst. Die Idee ist, dass der Benutzer möglichst angstbefreit sein soll, dass sein Computing nicht kompromittiert wird, was immer das heißt, dass das Computing sicher ist im weitesten Sinne. Also die Idee ist, möglichst Sachen richtig zu machen, sodass der Benutzer, sorgenfrei arbeiten kann. Nun ist dieser Anspruch, den hat wahrscheinlich jedes Projekt, oder? Also es wird wahrscheinlich kein Projekt geben, was sich auf die Fahnen schreibt, wir möchten Sachen möglichst unsicher machen. Wir möchten möglichst, dass unser Benutzer Angst hat, dass sein Computing irgendwie exposed wird und dass er irgendwie gehackt wird. Das wird wahrscheinlich niemand von sich sagen. Nun ist aber das Mindset, dieses GNOME-Mindset, was ich vorhin erwähnte, ich glaube, das ist eine sehr gute Voraussetzung dafür, um ein sicheres System zu bauen, weil man weiß, dass die Benutzer, die achten eigentlich nicht so genau darauf, was der Computer eigentlich sagt, oder? Also früher, noch vor 5 Jahren, haben wir diese X509 Warnung im Browser gehabt, wollen sie wirklich sich verbinden? Ja, nein, vielleicht. Und die Leute klicken immer nur next, 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 weil die wollen, also haben gerade die Adresse in den Browser eingetippt, die wollen sich dahin verbinden. Also jetzt fragt der Computer, willst du dich dahin verbinden? Selbstverständlich will ich das, ich habe doch gerade die Adresse eingetippt. Und sowas, also man weiß so ein bisschen, wie Leute Entscheidungen treffen und die Hauptaufgabe eines menschlichen Bewusstseins ist, Sachen wegzufiltern. Und deswegen, halte ich es für eine sehr gute Voraussetzung, wenn man versucht, möglichst wenig Sachen dem Benutzer in den Weg zu legen, die er potenziell wegfiltern könnte. Also wenn wir darauf vertrauen würden, dass der Benutzer aufmerksam sein Programm bedient und sich durch die, weiß ich auch nicht, Pop-ups oder durch die Einblendung wirksam irritieren lässt, dann glaube ich, ist das nicht gut. Ich glaube tatsächlich, dass man versuchen sollte, das System möglichst interventionsfrei zu gestalten. Also umso wenig der Benutzer falsch machen kann, desto sicherer halte ich die resultierende Anwendung. Aber ist auch trivial, nicht? Also weil umso mehr Sachen der Benutzer falsch machen könnte, desto mehr Sachen können auch schief gehen am Ende des Tages. Und wenn es diese Möglichkeit gar nicht gibt in First Place, dann kann es ja auch nicht schief gehen. Und das ist aber auch so ein bisschen ein Konfliktpunkt, nicht? Also gerade die Hacker-Leute, die wollen immer ganz gerne alle Knöpfe drücken und alle Rädchen drehen und alles einstellen. Und das ist okay und dann dass dieses GNOME-Mindset, das widerspricht dem auch eigentlich gar nicht. Weil diese sämtlichen Knöpfe und Rädchen, die gibt es nur eben nicht notwendigerweise in dem Hauptinterface, da wo man die eigentliche Aufgabe erledigen soll. Also sämtliche Einstellungen, über die Leute gemeckert haben, ich weiß nicht, mit dem Switch zu GNOME 3 haben die Leute gemeckert, dass der Desktop keine Ablage mehr ist. Nicht? Also der Desktop-Hintergrund, dass man da keine Shortcuts mehr platzieren kann oder was, irgendwie Dateien oder so. Und das ist insofern richtig, als dass der Default-Wert das nicht vorsieht. Aber also es ist eine Checkbox in dem GNOME Tweak Tool und dann schaltet man sich die Funktionalität wieder frei. Oder Fontgrößen. Ich glaube, die Fontgröße ist hinter 2 Klicks versteckt oder so, nicht mehr so direkt zugreifbar wie vorher. Also dieser vermeintliche Konflikt, ich halte den für eine Nebelkerze. Dieser Konflikt zwischen, wir wollen aber alles einstellen können und der Benutzer darf nichts falsch machen. Ich glaube, dass diesen Konflikt, den kann man lösen. Und ich glaube, die Innovation besteht darin, Prozesse und Interfaces zu designen, dass dieser Konflikt aufgelöst wird. Also ich werde im Weiteren über Prompts reden. Das Prompts sind beliebt gewesen, gefühlt jedenfalls. Als ich noch jünger war, kam keine Anwendung ohne Prompts aus. Also Model Dialogs, Dialoge, die den Fokus gefressen haben und man konnte nichts anderes machen, außer diesen Dialog bedienen, während man gerade irgendwas gemacht hat. So, und dann, also wollen Sie wirklich verbinden? Ja, nein. Oder wollen Sie wirklich löschen? Ja, nein. Also so Sachen. Ich halte Prompts prinzipiell, also wenn ich einen Prompt sehe, habe ich immer Zweifel, ob der Prompt gerechtfertigt ist. Ich sage nicht, dass jeglicher Prompt ungerechtfertigt ist, aber ich halte jeden Prompt für überdenkenswürdig. Und ich glaube, dass es cleverere Wege gibt, um denselben Effekt zu erzielen, den man sich von so einem Prompt erhofft, eben aber mit anderen Mitteln. Und ich glaube, ein cleveres System, das findet andere Wege. Und ein cleveres System, ein cleveres Interface, das bietet andere Workflows, um auch denselben Effekt von so einem Prompt zu erzielen. Prompts, Model Dialogs, inhärent schwierig. Security Prompts, oh Jesus. Security Prompts halte ich für falsch, in any case. Also dieses Beispiel, was ich schon dreimal gebracht habe, wollen Sie wirklich verbinden? Ja, nein. Also im besten Fall hat der Benutzer gerade irgendwie auf Verbinden gedrückt und dann fragt der Computer, wollen Sie wirklich verbinden? Ja, nein. Oder wollen Sie jetzt wirklich diese Aktion machen, die Sie gerade wirklich wollten? Bitte. Ah, Right, also das Beispiel kam gerade, diese Domain ist auf einer Blacklist, wollen Sie jetzt wirklich sich hierhin verbinden? Das sei ja ein Standardbeispiel und so diesen Use Case, den hat man ja als Anwendungsentwicklung, als Anwendung, die Funktionalität dem Benutzer zur Verfügung stellt. Ja, aber auch da hast du heutzutage keine Prompts mehr. Ne? Also da, zumindest in Firefox, hast du diesen, ja und nein. Also diese, wenn du noch 2 Folien wartest, dann gibt's richtig schöne Prompts aus der Bad Prompt Sammlung. Und Browser, zum einen, Browser ist schwierig. Zum einen ist Browser ziemlich speziell. Browser, so ein Webbrowser halte ich für eine eher speziellere Anwendung auf dem Desktop. Und zum anderen machen die Browser-Jungs mittlerweile viel richtig für mein Gefühl. Und ich halte auch diesen Blacklist-Case, den halte ich für nicht so schlimm gelöst wie ein Modal Prompt. Also du kannst immer noch deinen Browser weiterhin bedienen, du kannst immer noch die anderen Tabs angucken, du kannst immer noch alles mit deinem Browser machen, was du auch sonst machen konntest, nur eben jetzt nicht mit dieser Seite, die du gerade anfassen wolltest. Und das halte ich für nicht hinreichend gefährlich, als dass ich mich jetzt sofort hinsetzen würde und das patchen würde. Den Worst Case erkläre ich für Security Prompts mit einer permanenten Entscheidung, die dann im besten Fall auch noch nicht reversibel ist. Also mit dem Haken, möchten Sie diese Entscheidung sich merken? Ja, nein. Ist sehr, sehr beliebt. Also auch mittlerweile nicht mehr so, aber ist so, noch als ich jünger war, war das so der beliebte Prompt. Oder ja, nein, vielleicht und dann Entscheidung merken. Und man findet nie wieder raus, wie man diese Entscheidung, die man einmal getroffen hat, während man gerade eine Aufgabe erledigt hat und während man vermutlich im Stress war und einfach nur noch die Applikation weiter bedienen wollte, diese Entscheidung kann man nie mehr in seinem Leben revidieren, außer Windows neu zu installieren, gefühlt. Das halte ich für sehr, sehr schwierig. Wer immer so einen Prompt sieht, der müsste losgehen und den patchen. Also mir ist auch keiner aufgefallen mehr. Es gibt noch ein bisschen ranzige Chat-Software, die so ein Ja-Nein vielleicht für immer so eine Kombination hat, am besten noch mit nochmal zweimal mehr Auswahlmöglichkeiten an Buttons, damit man auch jeden noch so erdenklichen Use Case abbilden kann. Aber tatsächlich sind diese ganz fiesen Prompts, die sind mir so nicht mehr untergekommen. Ein Beispiel, was es gab seinerzeit, die sind alle ein bisschen angestaubt jetzt, die Beispiele, aber also um den Effekt zu erzielen, habe ich ein bisschen in der Kiste gestöbert und ein bisschen alte Prompts jetzt mitgebracht. Ich bitte das zu entschuldigen, aber es ist ja auch, wie soll ich sagen, gut, wenn es keine ganz aktuellen Prompts mehr gibt, aber so alt ist der auch nicht, ne? Also der ist schon relativ modern, dieser Prompt im Gegensatz zu den anderen, die ich noch mit habe, aber das ist so ein Klassiker, oder? Also willst du da jetzt wirklich hinverbinden? Ist untrusted, ja, nein, vielleicht und remember und niemand weiß, wie man diese Entscheidung jemals wieder revidieren kann. Das halte ich für am schlechtesten gelöst. Ich verstehe den Use Case. Also ich habe selber genug programmiert, als dass ich sehr gut verstehen kann, was der Programmierer machen will. Ich halte nur die Umsetzung dieses Problems für sehr ungeschickt. Dort eine Lösung für dieses Problem könnte sein, beim Setup dieses Accounts, also gleich beim Setup, während der Benutzer seine Credentials eintippt, gleich dort irgendwie anzubieten, das Zertifikat zu pinnen oder vielleicht sogar alleine, also von selbst zu pinnen, unter der Annahme, dass man so ein Trust-on-First-Use-Model hat oder sowas. Jedenfalls nicht jetzt, während ich gerade meine Chat-Applikation starte. Wahrscheinlich will ich gerade meinem Kollegen irgendwas Wichtiges mitteilen oder so. Dann werde ich gefragt, will ich das wirklich tun? Hell yes. Ich meine, ich habe es gerade aufgemacht. Ein anderer Klassiker sind Software-Updates. Und ich glaube, wir Hacker, wir können damit relativ gut umgehen. Also wir können wahrscheinlich relativ viel Semantik aus diesen Buchstaben Aneinanderreihungen ziehen. Ich glaube, uns ist das gut genug möglich. Wobei es auch da Studien gibt, die Leute nach einer Informed Decision gefragt haben von Standard-Security-Software. Ich habe die Details jetzt vergessen, aber die Erkenntnis aus dieser Studie war, dass sogar die Experten nicht besser sind als eine Münze. Also du wirfst besser eine Münze, um die Entscheidung zu treffen, als die Leute zu fragen. Die von sich auch noch glauben, sie würden relativ viel Ahnung haben. Genau, Software-Updates. Und also der ist jetzt nicht so schlimm. Mein Lieblingsprompt ist dieser. Wir haben hier irgendwie ein Paket gefunden und bevor du jetzt irgendwas machst, bitte führe dieses Kommando aus, pkconupdate, --reboot-enable gleich Fedora und so weiter, ja, nein. Also, auch da, ich verstehe ein bisschen, was der Programmierer machen wollte und ich verstehe auch, warum diese Lösung gewählt wurde. Einfach, weil es ist relativ einfach. Also die API von GTK, um so ein Modal-Pop-Up zu machen, die ist halt simpel. Das ist Hit and Run. Das sind irgendwie 15 Zeilen Code und dann ist es fertig. Das ist gut. Aber wenn ich mir vorstelle, dass wir Leute auch erreichen wollen, die vielleicht zum ersten Mal einen Computer installieren oder zum ersten Mal einen Computer benutzen und zum ersten Mal Software-Updates machen, dann halte ich das für schwierig. Und ich glaube, wir würden in einer besseren Welt leben, wenn wir auch diese Leute dazu enablen, ihr Computing sicher zu machen. Und nicht irgendwie ja, nein drücken. Nicht mal vielleicht. Also mittlerweile ist auch, wenn es Pop-Ups gibt, ist mir aufgefallen in den letzten, weiß ich nicht, ein paar Jahren, aber noch nicht so lange, bietet Software gerne auch einen Vielleicht-Button an. Das finde ich ganz clever eigentlich. Also weil dann der Programmierer hat wahrscheinlich schon eine Ahnung, ist das gut? Also ich meine, der Pop-up kommt ja auch nicht umsonst, oder? Dieser Prompt, der ist ja auch da, um aus irgendeinem Grund, vermutlich, weil die Aktion potenziell gefährlich ist. Und mit so einem Vielleicht-Button, nimmt der Programmierer dem Benutzer ein bisschen diese geistige Unruhe, was denn jetzt los ist. Also weil hat jemand Eltern vielleicht von euch? Und Eltern mit Nicht-Windows-Systemen? Dann ist schon, ich habe schon ein paar Mal aufgeregte Anrufe gekriegt. Nicht, soll ich jetzt wirklich hier irgendwas drücken oder nicht? Weil manchmal sind Formulierungen sehr schwierig. Beliebt ist auch, Internet geht nicht. Stellt sich raus, ja, der ganze Maschine bootet nicht, weil Kernel-Modul irgendwie ist gecrashed. Ich gab so einen Bug in Ubuntu letztens. Internet geht nicht. Also ja, also überhaupt gar nichts geht. Ich dachte, das ist eine andere Geschichte, Katastrophe. Jedenfalls glaube ich, dass die Einstellung sein muss, den Benutzer möglichst wenig zu belästigen mit Sachen. Und es gibt ein Zitat, das ist schon ein paar Jahre alt, dass mit jeder Interaktion, die dein Security-Feature braucht, stagniert deine Userbase um 50%. Also du mit jedem Klick, mit jedem Keystroke, mit jeder Taste, die du tippen musst, verlierst du die Hälfte deiner Zielgruppe. Das ist schon ziemlich krass. Also man macht sich da vielleicht nicht so viel Vorstellung, aber ich bringe mal ein Beispiel, was mir sehr gut gefällt, weil ich auch aus der Schiene komme. Eigentlich bin ich Kryptograf. Eigentlich mache ich so, Kryptografie-Algorithmen und so. Und das mit der User Experience und den Benutzerführungen, das habe ich mir eigentlich erst die letzten Jahre so angeeignet und irgendwie fand ich das spannend. Und weil ich Kryptograf bin, kenne ich diese Situation sehr gut. Wer kennt sie noch? Wenig. Wer schreit mal rein, was das für eine Situation ist? Ein Keysigning, jawohl, ein OpenPGP Keysigning. Was machen diese Leute da? Wer traut sich, was zu sagen? Du hast doch gerade Keysigning gerufen. Was machen die Leute da? Genau, sie prüfen den Fingerprint des jeweils Gegenüber und prüfen dann noch die Identität des Gegenübers. Und das sieht jetzt nicht so schlimm aus, nicht? Aber das ist FOSDEM. FOSDEM ist das größte Free and Open Source Developer Meeting, heißt es. Das ist das größte Treffen von ungewaschenen Hippies in Europa. Irgendwie 8000 Leute waren letztes Jahr da und die Teilnehmer an dieser sogenannten Key-Signing-Party, also es gibt nur Erkältung, also unverständlich. Jedenfalls sind es 250 Leute, 244 glaube ich, waren in dem Jahr angemeldet. 244 Leute, die im Ende Januar, Anfang Februar, in dem Zeitrahmen ist es. In dem Jahr lag kein Schnee, aber ich habe auch schon oft genug im Schnee gestanden. Und also das zieht sich hin. Das sind 250 Leute, die sich toll fühlen, weil sie Zahlenketten vorlesen. Und dann fachsimpeln die Leute über Reisepässe und Ausweisdokumente und ob die abgelaufen sind und ob die Identität immer noch gültig ist oder nicht. Und das sind also gut und gerne mehrere Stunden, die man da verbringt im schönen Brüssel, die Zeit, die man auch anderweitig hätte nutzen können. Und diese Leute, die nehmen also diese Fingerprints. Das sind Fingerprints. Das sind 160 Bit kodiert. In dem Fall Base 16. Base 16 kann man machen, dann ist aber Kacke. Also mit Base 16, also nicht nur, dass du 20 Zeichen eintippen musst, nicht? Und jetzt rechnen wir 2 hoch 20. Das ist die Zahl an Benutzer, die wir verlieren, wenn wir Fingerprints eintippen. Nicht nur das, beim Abtippen selbst, also nicht nur machst du die Tastatur früher kaputt und so, weil du musst ja 20 Mal die Zeichen eintippen und so, sondern auch hast du potenziell Probleme, die Zeichen überhaupt zu lesen. Oder wenn du mit diesem Keysigning traditionell, State of the Art, so wie die Leute das machen, die nehmen ausgedruckte Papiere mit. Dann haben die Leute 10 Blatt Papier in ihrem Rucksack, natürlich hochsicherheitsmäßig, ne? Weil also man macht dann Kreuze auf dieses Papier und dann muss man dieses Papier immer gut verstauen, damit niemand anders böse Kreuze drauf macht und so. Und Katastrophe. Jedenfalls, nach 3-mal Knicken sieht man die Zahl nicht mehr, weil der Toner sich dann ablöst und so. Und also Base 16 ist halt ein bisschen doof. Aber so ist es gerade. Das ist Status Quo. Das ist so, wie wir Menschheit uns gerade hinentwickelt haben. Also das ist jetzt gerade Pinnacle of Design. Und das Allergrößte für die OpenPGP-Jungs ist es dann, CAF zu benutzen. CAF ist das einzige Tool, mit dem man vielleicht Keys signieren kann. Also man würde meinen, die Standard-OpenPGP-Implementierung GnuPG, die könnte gut Keys sein. Mittlerweile stimmt's auch, mittlerweile geht's. Aber noch bis vor einem Jahr oder so war es nicht möglich, den Best Practices folgend Keys zu signieren. Und dann, wenn man das also machen wollte, auch relativ komfortabel, dann benutzt man CAF. CAF ist ein Programm, CAFI and Forget, ist geschrieben in Perl, hinreichend gut, um das zu konfigurieren, schreibst du Perl. Das ist die Konfiguration. Also wenn du anfangen willst, CAF zu benutzen, dann darfst du dir erstmal ein Buch kaufen, um Perl zu lernen, damit du deine Sachen eintragen kannst in die Konfigurationsdatei. Und jetzt stellen wir uns vor, Wir wollen mit Leuten sicher kommunizieren, die potenziell so einen Computer zum ersten Mal aufklappen. Und dann, also ich halte es für schwierig, den Leuten erstmal zu sagen, dass sie jetzt erstmal 3 Jahre lang Perl lernen müssen, bevor wir anfangen können, eine E-Mail zu schicken. Und ich glaube, das können wir besser. Ich glaube, in 2017 muss das besser gehen. Und man kann sich auch ein bisschen fragen, wieso sind wir in dieser Situation? Wieso sind wir in der Situation, dass wir gefühlt die schlechtesten Entscheidungen treffen, die man hätte treffen können? Also wenn man sich in der Geschichte an einem Zeitstrahl langhangelt und man überlegt sich, machen wir jetzt Base 16, machen wir Base 8, machen wir Base 2, machen wir irgendwas anderes? Und Leute nehmen Base 16, was vermutlich eines der schlechtesten Codierungen ist für 460 Bits von da. Und dann, ach, das ganze Ökosystem, das ist so schwierig. Ne? Da steht jetzt noch was mit OCaml, das Key-Server-Netzwerk, weil wo kriegst du die Keys her? Ne? Du hast jemanden gegenüber. Du stehst physisch, kannst Hände schütteln und ihr murmelt 20 Bytes von dem Papier. Dann brauchst du am Ende des Tages noch irgendwann den Schlüssel. So, wo holst du den Schlüssel her? Ja, Internet irgendwie, klar. Aber Internet was? Muss irgendein Dienst diesen Schlüssel ausliefern. Und das sind Server, die in OCaml geschrieben sind. Ich kenne eine Menge Leute, auch eine Menge Programmierer, und genau 3 von denen können OCaml. Es gibt Bugs in der SKS Key-Server-Software, die können nicht gefixt werden, weil die Leute nicht wissen, wie es geht. Weil einfach niemand OCaml kann. Und wir haben Infrastruktur, wir halten uns diese Infrastruktur auf, ohne, ist ein bisschen deprimierend manchmal. Manchmal möchte man sich in die Dusche legen und weinen. So. Anyway, auch so schlimm ist. Aber es wird besser, es wird besser. Vom Spannungsbogen sind wir gerade am Top. Jetzt die Dramatik ist sehr hoch, aber es wird besser. Ich glaube, ich mache das so ein bisschen lächerlich, oder? Und ich mache das so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich stilisiere das so ein bisschen hoch. Ist natürlich der Show wegen. Und ich verstehe sehr wohl, warum das passiert ist, wie es passiert ist. Und ich glaube, dass der Grund ist, dass die Leute primär sich selbst im Kopf haben oder gehabt haben. Und ich glaube, das ist okay. Ich glaube, das ist ein Hauptdriver von freier Software, ist seine your own itch zu scratchen, oder sein eigenes Bedürfnis zu befriedigen. Und die Leute waren sehr happy mit Base 16 und mit Perl und so. Ist völlig okay, ist gar nicht groß zu kritisieren. Aber vielleicht können wir in 2017 ein bisschen weniger Perl machen. Ist ja nicht mehr so fashionable. Ne? Jetzt ist ja, weiß ich auch nicht, ja, hier sind Perl 6 Leute unterwegs, ne? Ich weiß, das ist schwieriges Terrain. 2017, glaube ich, könnte aussehen vielleicht so. Das ist jetzt speziell für das Key-Signing. Problem, 2 Leute treffen sich, wollen ihre Schlüssel tauschen. Wie machen sie das? Naja, vielleicht kriegen sie eine Liste von ihren Schlüsseln. Und also weil die Anzahl an privater Schlüssel, die man so hat, ist in der Regel überschaubar. Das geht in der Regel in so eine kleine Liste rein. Und vielleicht könnten diese Leute draufdrücken und dann gibt's eine Art Detailansicht oder so. Und vielleicht sogar was Maschinenlesbares, was man mit einer anderen Maschine auslesen kann, sondern muss man nicht abtippen oder Zettel ausdrucken oder so. Und vielleicht könnte die andere Seite diese maschinenlesbare Form scannern oder so. Und dann vielleicht könnten diese beiden Programme dann Computerliebe machen und die Schlüssel austauschen irgendwie. Und vielleicht könnte dann im nächsten Schritt irgendwie man den Benutzer dazu bringen, diese Signatur zu produzieren. Ohne Perl. Das wäre doch gut eigentlich, oder? Das wäre doch ein bisschen mehr 2000er. Also nicht unbedingt 2017, nicht unbedingt 2010, aber ein bisschen mehr 2000er vielleicht. Und das, weil Live-Demos immer fehlschlagen, habe ich ein Video mitgebracht. Ich würde gerne kommentieren, aber so viel gibt's auch gar nicht zu kommentieren, weil es ist eigentlich genau das, was ich gerade gesagt habe. Man könnte sich einen Schlüssel da links drücken, auswählen und rechts einscannern. Und dann könnte der Schlüssel übertragen werden und mit einem weiteren Klick könnte die Signatur produziert werden. In dem Fall springt der E-Mail-Client von dem Benutzer auf mit einer vorgefertigten E-Mail, die dann im besten Fall nur noch abgesendet werden muss. Ja, ich weiß, jetzt kommen die Gmail-Jungs und fragen, wie das denn mit Gmail geht. Habe ich keine Ahnung, aber für mich ist das gut genug erstmal. Das war eine Case Study, von der ich denke, wie man ein Problem mit einer Herangehensweise lösen kann, die es dem Benutzer erlaubt, weniger Sachen falsch zu machen unterwegs. Es gibt, später noch habe ich mich breitschlagen lassen so ein Keysigning zu machen mit der App. Wir brauchen Beta-Tester. Ich glaube, später irgendwann im Schedule steht irgendwas. Also wer Lust hat auf potenziell sichere Kommunikation via E-Mail, auch der kann gerne später kommen. Auch gerne Leute, die noch keine Erfahrung in dem Bereich haben, weil das ist ja, naja, wie soll ich sagen. Ich glaube, wir müssen die Userbase von OpenPGP müssen wir drastisch erhöhen. Also dafür, dass dass OpenPGP jetzt 30 Jahre ungrad alt ist und 50.000 Benutzer im Strong-Set hat, ist das eine sehr lausige Quote. Das ist die Zahl, die Facebook jeden Tag an neuen Benutzern kriegt. Und ich glaube, wir können die letzten 30 Jahre vielleicht ein bisschen beschleunigen. Key-Generierung kam auf, ob das gelöst sei. Die Antwort ist nein. Es gibt mittlerweile, in 2017 gibt es weniger Möglichkeiten als noch vor 5 Jahren tatsächlich, weil die, zumindest GNOME hat keine vernünftige OpenPGP-Shell, nichts Vernünftiges, sowas zu managen wie Schlüsselgenerierung. Ist leider nicht gelöst, aber ich halte das für relativ simpel tatsächlich heutzutage. Also wenn du nachher noch 2-3 Stunden Zeit hast, dann können wir ein bisschen zusammensitzen und hacken. Das dürfte... Also ich glaube, dass mittlerweile ist das mit der Key-Generierung sollte das relativ gut sein, auch weil GNU.pg sehr viel, die haben sehr, sehr gut gearbeitet in der letzten Zeit und die sind sehr Admin wäre um brauchbaren Git zu erzeugen. Naja, es gibt mittlerweile, du willst vielleicht, spielst wahrscheinlich auf die Random Numbers an, aber das ist, mittlerweile gibt es Get Random in glibc, das ist easy. Authentication Keys. Ah, verstehe. Ja. Ja, vielleicht. Aber können wir später gerne uns noch zusammen rumhacken, weil, also ich sagte, eigentlich bin ich Kryptograf und die so alles in dem Bereich, gerade wenn man das dann verbindet mit benutzbar machen und so, das finde ich sehr spannend. Gut, das war Case Study 1. Case Study 2 ist Containerization von Apps. Also alle machen Docker heutzutage, oder? Weil Docker cool ist. Aber dabei finden alle Docker cool als Software-Distribution-Plattform, nicht weil es so toll containerisiert, aber das ist auch ein anderes Thema. Nun wollen wir vielleicht unsere Apps, unsere Desktop-Apps auch isolieren, oder? Also weil was heißt schon Containerization? Die Docker-Jungs sagen, ja, ich kann Docker get WordPress machen und dann läuft mein WordPress, aber das ist ja nicht Containerization. Containerization ist, dass meine Prozesse isoliert sind, dass es ein strikteres Zugriffsrechte-Modell auf meine Daten gibt, dass es irgendwie ein Management gibt von, Interaktionen zwischen Apps und sowas. Und warum können wir nicht einfach Docker machen? Docker gibt's ja als Technologie, kann man installieren, apt-get install docker.io und dann kann man seine Sachen machen. Ja, geht im Prinzip, das machen auch Leute, ist halt ein bisschen kacke. Also, kann man machen, ist okay, es funktioniert auch wohl hinreichend gut, aber dann jetzt mit Docker speziell muss man sich vielleicht in den Container rein SSH'en oder man muss den X-Socket reinlinken in die Maschine selbst und dann kann diese Docker-App den ganzen X-Server kaputt machen und so, das ist alles unrund. Ist also nicht trivial. Und wir haben noch potenziell mehr Desktop-Use-Case wie Audio-Video-Drucken. Da möchte man potenziell multiplexen, den Zugriff. Also mit Docker selbst könnte ich zwar Geräte, also Devices, Device-Nodes, /dev, in den Container rein linken und da verfügbar machen. Aber ich will ja vielleicht ein bisschen ein Level drüber in der Lage sein, Sachen zu multiplexen. Ich will ja vielleicht 2 Webcams haben oder 2 Mikrofone und die will ich vielleicht steuern oder so. Und das muss man irgendwie machen. Also muss man nicht, aber wäre schon... Ich glaube, wir würden in einer besseren Welt leben, wenn wir Technologie hätten, die das machte. Und wir sind da. Bald, vielleicht. Es gibt relativ neu Flatpak als Containerisierungs... Wie sagt man das auf Deutsch? Containerization. Ihr wisst Bescheid. Um die Apps in separaten Isolationsräumen, Sandboxes, laufen zu lassen und um aus diesen Sandboxes heraus mit dem Desktop zu interagieren. Flatpak ist großer Konsument, also Flatpak baut auf Projekten wie OS Tree oder Bubble Wrap auf. OS Tree selbst beschreibt sich selbst als Git für Large Objects, also für ganze Betriebssysteme, so beschreibt OS3 sich und Red Hat benutzt das für Atomic, um Updates atomar auszuführen, um da keine Inkonsistenzen zu haben und so. Wie vergleicht sich Flatpak zu Snap? Ja, sehr gute Frage. Bin ich ein bisschen raus. Ich weiß, es gibt die drei großen Player, die Up-Image, das Up-Image, das Snap und die Flatpaks. Und die Snap-Jungs, die machen, glaube ich, ganz viel über ihr LSM, ihr Loadable Security Module, über das Kernel-Modul, über UpArmor. Ich glaube, das sind die lagern viel Verantwortung in dieses Kernel-Modul aus. Und das ist, glaube ich, auch okay, aber vielleicht willst du da ein bisschen mehr Kontrolle in deinem User-Space drüber haben. So. Und das Flatpak, das benutzt eben zum Sandboxen das Bubble Wrap. Bubble Wrap ist so Change Root, aber on Steroids. Ist so, es gibt noch, also Change Root ist ein relativ simpler System Call von Linux einfach, oder? Und das kann man ein bisschen aufbohren, noch mit mehr Sicherheitsfeatures, nämlich Namespaces, C-Groups und Seccomp. Das sind alles eben Linux-Features, Linux-Interfaces, die man benutzen kann, um die Funktionalität seines Programms zu restricten, um da Berechtigungen wegzunehmen. Und man kann auch Bubble Wrap so laufen lassen für seine Anwendung, einfach so, oder? Man kann Bubble Wrap benutzen, um seine Anwendung so in einem Namespace zu betreiben. Geht auch hinreichend gut. Flatpak ist obendrauf und macht so ein bisschen das Management noch. Weil irgendwo müssen die Binaries herkommen, die ausgeführt werden. Oder die müssen, also irgendwie müssen die auf die Platte kommen. Und Flatpak macht sowas zum Beispiel. Die Sandbox selbst ist eher, ich nenne das hier klassische Security, klassische Linux Security. Statisch in der Regel. Also es geht mit der Sandbox darum, Dateien nicht beschreibbar zu machen oder nicht zugreifbar zu machen. System Calls zu unterbinden oder nur zu erlauben, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Und diese ganzen Security-Mechanismen, die sind eher, ich würde sagen, wenn Docker alles richtig machen würde, würden sie das machen. Würden sie diese klassischen Security-Mechanismen benutzen. Nun möchte man aber irgendwie seine Anwendung, seine Real-Life-Anwendung auch betreiben und diese Anwendung, die macht potenziell Datei-IO. Die Anwendung, die macht potenziell Sound. Die Anwendung, die macht potenziell irgendetwas, was nicht innerhalb dieser Sandbox geht. Weil, naja, also die Anzahl an Apps, die self-contained sind, die man alleine betreiben kann, die ist tatsächlich relativ gering. Nicht mal so ein Solitär läuft ohne weiteres in seiner fully self-contained Sandbox, weil irgendwann möchte man den Highscore speichern und später wiederfinden. Und spätestens dann muss diese Daten, die müssen irgendwo liegen. Also ist ja erstmal nicht trivial, wie das geht. Wenn die Sandbox alles völlig unterbindet, dann würde das nicht mal dieses relativ einfache Spiel in der Lage sein, später seinen Highscore wiederzufinden. Genau, es gibt mit dem Bubble Wrap beziehungsweise über Flatpak die Möglichkeit, diese Sandbox aufzubrechen mit einem im Flatpak-Fall statischen Manifest. Das ist so das, wie man das aus wer damals noch Symbian gemacht hat, Symbian Serie S60, der Entwicklung von Apps, da hat es gefühlt angefangen mit so Manifests, dass man seine Anwendung beschreibt und damit dem Betriebssystem sagt, was diese Anwendung alles können darf. Die Android-Jungs haben das auch gemacht. Mittlerweile sind die mehr, also ich bin nicht drin in dieser mobilen Welt, aber gefühlt sind die Android-Jungs mehr zu was migriert, was wir Portals nennen. Also interaktive Benutzerführung, wenn ich glaube, man kann sich entscheiden mit dem modernen Android, dass man jedes Mal, wenn eine App irgendwas mit Adressbuch machen will, dass man sagen muss, ja, Adressbuch ist okay. Jetzt gerade ist Adressbuch okay. Und das Sicherheitsmodell da ist, dass der Benutzer ja also offensichtlich jetzt irgendwas mit Adressbuch machen will. Da kommt so ein bisschen die Sicherheit her. Vorher kam die Sicherheit von den statischen Manifests oder daher, dass der Entwickler vorher seine App beschrieben hat und dem Betriebssystem vorher mitgeteilt hat, was die App können darf. Und hier verschiebt sich die Verantwortung ein bisschen in den Bereich des Benutzers. Und mir gefällt das eigentlich ganz gut. Und den Jungs bei GNOME gefällt das auch ganz gut, wenn der Benutzer die Verantwortung hat darüber, was mit seinem Computing passiert und was nicht. Konkret sieht das aus, ja doch, vielleicht. Haha, ganz genau, ja. Der Einwand war, sind das dann nicht wieder Prompts? Und wenn du das Potenzial ist da, ja. Wenn du könntest das mit Prompts lösen, ja. Du könntest immer Prompts zeigen. Das halte ich für nicht so clever. Also, ich halte ein System für besser, was ohne Prompts auskommt. Und ein Beispiel sind Dateidialoge, oder? Also, wenn deine App da eine Datei laden möchte, dann halte ich es für nicht so clever, ein Pop-up zu machen, willst du wirklich die Datei laden? Ja, nein, vielleicht. Sondern wenn man den nativen Falsch-User zeigt, das, was der Benutzer immer sieht, wenn er eine Datei öffnet, dann hat der Benutzer in dem Moment die Möglichkeit, die Aktion abzubrechen oder eben seine Aktion fortzuführen, indem er die richtige Datei wählt. Das ist jetzt in dem Dateifall relativ simpel und relativ trivial, diesen Weg zu gehen. Für andere Use Cases müsste man sicherlich bisschen mehr Hirnschmalz reinschmeißen. Insbesondere dieser Blacklist-Case, den wir vorhin hatten, der ist nicht, also ich kann jetzt nicht aus der Hüfte irgendein Benutzerführungskonzept schießen, welches den gleichen Effekt hat, den der Programmierer haben wollte. Aber ich glaube, man kann für viele Use Cases kann man sich Sachen überlegen, die besser funktionieren als ja, nein, vielleicht. Genau, und die Sicherheit eben, die kommt hier mit diesem Modell eben daher, dass der Benutzer die Möglichkeit bekommt, entweder Sachen abzubrechen oder Sachen einfach zu reverten, einfach Sachen wieder in den vorigen Stand zu setzen. Das ist zum Beispiel ein Konzept, das man wahrscheinlich relativ häufig bei potenziell gefährlichen Aktionen einführen kann, dass man dem Benutzer sehr einfach die Chance gibt, Sachen wieder in den ursprünglichen Zustand herzustellen. Mittlerweile ist, ich halte es für clever, zum Beispiel beim Löschen von einer Datei nicht einen Prompt zu zeigen, willst du wirklich löschen, sondern die Datei zu löschen und dann irgendwo in irgendeinem Ort die Möglichkeit zu geben, die Aktion wieder zu reverten. So, sowas. Und pro Use Case muss man sich sicherlich ein bisschen anstrengen und ein bisschen darüber nachdenken, was clever wäre. Jedenfalls, das ist Flatpak, ist sehr verkürzt. Man könnte also einen ganzen Tag lang über Flatpak reden und über die Security Features, die da mitkommen. Und die Kernbotschaft soll sein, diese Containerization Technologie für Desktop Apps, die kommt aus dem GNOME-Umfeld, ist auch relativ populär schon, ist sehr hat einen große Adoptionsrate. Das Bild, womit ich eingestiegen bin, diese vielen Computer, Containerize All Your Apps, ist Endless Mobile. Die machen so billig Computer, oder billig klingt abwertend. Die machen sehr günstige Computer für den sich bald digitalisierenden Markt, speziell so Brasilien und Südamerika, die Ecke. Und die benutzen Flatpaks in ihren Produkten ganz groß. Und es kommt gefühlt immer mehr. Es gibt schon relativ viele Apps, die geflatpacked sind und die man relativ einfach installieren kann. Bitte. Die Frage nach dem Umgewöhnen für Programmierer, die eine abschreiben, ob der alte Code auch weiterläuft und selbst wenn er das tut, ob es langsamer wird. Ich hoffe, das habe ich so gut genug zusammengefasst. Ja, tatsächlich ist die Idee, dass möglichst viel einfach so weiterläuft, gerade jetzt so diese File-Chooser-Geschichte und so. Wenn du GTK programmiert hast, dann sollte GTK das transparent für dich umsetzen. Auch das Drucken, es gibt auch so ein Druckportal, wo du drucken musst und so, auswählen sollst, welchen Drucker und so weiter du benutzen möchtest. Und diese Sachen, die sollten transparent weiter funktionieren. Du wirst sicherlich mehr CPU-Zyklen auf den ganzen Prozess verbrennen, einfach weil mehr Logik ausgeführt wird im Hintergrund. Das kommt alles nicht for free. Also das muss bezahlt werden mit CPU-Zeit. Ich glaube, also ich habe nicht gemessen, ich kann nur schätzen. Meine Schätzung ist, dass die zusätzliche Anzahl an CPU-Zyklen dich nicht belasten wird. Ich halte das für sehr billige Operationen. Alles. Genau, Flatpak ist groß im Kommen, auch die Apps. Also du kannst deine, wenn du jetzt eine App hast, dann hast du die wahrscheinlich von null auf geflatpackte App, je nach Komplexität, zwischen 30 und 30 Minuten und einer Stunde oder so. je nachdem, je nach Komplexität auch. Also die Idee ist auch, es möglichst einfach zu machen, wenn du dich an die an den ungeschriebenen Standard, um Software zu bauen, hältst, also Configure, Make, Make, Install, dann müsste es trivial sein. Also dann müsste das fast so gehen. Dann musst du noch ein bisschen rumfummeln mit den Permissions eben, mit diesem Manifest, weil deine App will vielleicht irgendwas machen, will irgendwie Dateien speichern oder weiß nicht, irgendwie Sound machen oder so. Dann muss man noch ein bisschen recherchieren, Doku lesen für das für eben dieses Manifest, wie man das baut, damit die Sandbox das erlaubt. Aber sonst ist es relativ einfach. Und dann kannst du deine App shippen. Ne? Also die Idee ist auch, ein bisschen die Distributionen unwichtiger zu machen. Der Punkt gefällt mir eigentlich nicht so sehr, weil Distributionen, die machen ja schon sinnvolle Arbeit. Wir haben ja nicht gefühlte 30 Distributionen, weil alle Spaß daran haben, Distributionen zu machen, sondern weil sie wichtige Aufgaben für uns erfüllen, für das GNU-Linux-Ökosystem. Distributionen machen sowas wie License-Checks. Distributionen machen sowas wie Integrity-Checks. Distributionen machen, sorgen irgendwie dafür, dass die Software auch zu dir kommt und das in einem hinreichend sicheren, auf einem hinreichend sicheren Wege. Distributionen machen First-Level-Support, Distributionen machen alle Sachen, an die wir uns vielleicht gewöhnt haben, die jetzt vielleicht, die wir vielleicht noch schmerzlich vermissen werden, wenn wir die Distribution rausholen. Auf der anderen Seite ist natürlich ein großes Plus, oder es fühlt sich sehr nach einem sehr großen Plus an, wenn der Anwendungsentwickler ziemlich dicht an seinen Benutzern ist. Nicht? Also wenn die App nicht erst 2 Jahre lang für Debian gepackaged werden muss und dann noch 2 Jahre lang darauf warten muss, bis das nächste Stable-Release kommt. Ist so ein bisschen die Idee und ich glaube, es ist cool und ich glaube, wir werden in einer besseren Welt leben, wenn die Leute anfangen, ihre Apps zu containerisieren. Weil wieso genau darf eigentlich mein Solitär noch meine OpenPGP-Schlüssel abgreifen? Es gibt keinen sinnvollen Grund, warum mein Solitär das können darf, nicht? Und wir sollten irgendwie daran arbeiten, dass wir dahin kommen, dass das Solitär das eben nicht kann. Und naja, es wird dran gearbeitet. Case Study 2, Flatpak, sehr gerne. Also ich bin heute den ganzen Tag noch da. Wir können sehr gerne, falls du Bock hast, deine App versuchen zu flatpacken. Und es sollte nicht das initiale Konstrukt sollte relativ schnell da sein und die Feinheiten dann mit dem Manifest und so, das muss man dann im Detail nochmal sehen. Flatpak Nummer 2. Ein bisschen mehr experimental ist der ganze Themenbereich von Peripherie, die man so an seinen Computer anschließt. Ich habe in meinem früheren Leben ein bisschen USB-Security gemacht. Ich habe QEMU ein bisschen aufgebohrt, um USB-Kommunikation in Software zu machen, damit ich die Betriebssysteme und Anwendungen ein bisschen mehr testen kann, fuzzen und so. Und dann habe ich gemerkt, dass USB ein relativ großes Angreifpotenzial hat. Einfach weil stellt sich raus, dass man mit einem USB-Gerät kann man ungefähr jeden Linux-Treiber anziehen. Boah, das ist schon ziemlich scary, weil es gibt eine Menge Code im Linux-Kernel, der vielleicht nicht so oft ausgeführt wird und der vielleicht insbesondere nicht oft ausgeführt wird mit komischen Daten von einem dodgy Gerät, was man irgendwie einfach anschließen kann. Anyway, USB halte ich für relevant, weil wer weiß schon, wann man sein USB benutzt. Also ich meine, hier in meinem Laptop ist eine Kamera dran, dass sie über USB läuft, habe ich rausgefunden, aber das dürfte nicht trivial sein für den normalen Benutzer zu sagen, dass jetzt diese Kamera über USB läuft. Und viel wichtiger als wann man sein USB benutzt, ist eigentlich die Frage, wann man sein USB nicht benutzt. Und wenn man das nicht benutzt, wer dann den USB benutzt? Und wir haben in der Vergangenheit auch tatsächlich Angriffe über USB gesehen. Und damit meine ich richtige Schwachstellen in Betriebssystemen, die mit USB-Geräten arbeiten. Es gibt auch die anderen Exploits, die eine Tastatur sind und dann irgendwie Windows R und CMD drücken oder so. Das gibt's auch, halte ich aber im Vergleich für relativ langweilig. Anyway, gegen diese Art von Angriff möchte man sich ja vielleicht schützen, weil, also ich werde heute wahrscheinlich kein USB-Gerät mehr einstecken. Und wieso lädt mein Gerät, mein Computer, mein Betriebssystem, wieso erlaubt es mir, jeden Kernel-Treiber anzuziehen, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass ich heute kein Gerät mehr einstecken will? Insbesondere habe ich ja vielleicht manchmal den Screensaver an. Und wenn ich den Screensaver anhabe, bin ich in aller Regel gar nicht da. bin ich in aller Regel nicht am Rechner. Und dann, also wenn ich nicht am Rechner bin, will ich in aller Regel auch kein USB-Gerät reinstecken. Nichtsdestotrotz lädt mein Linux-Kernel fleißig alle Treiber nach. Auch wenn ich jetzt 3 Wochen nach Malle fliege, dann kann hier jeder USB reinstecken und bei mir Code ausführen. Das finde ich nur medium gut. Und ich glaube, wir würden in einer besseren Welt leben, wenn, ich speziell, aber auch der Benutzer im Allgemeinen die Kontrolle darüber hat, was mit seinem USB passiert. Und wir haben mal ein bisschen gebastelt und das ist jetzt, wie gesagt, ist ein bisschen experimentell. Und wir, also das ist jetzt ohne fancy, shiny UI und so. Es gibt tatsächlich noch ein bisschen fancy UI, aber das da war ich zu faul für, das jetzt vorzubereiten und so. Weil man muss immer Video machen, weil Demos gehen immer nicht und so. Wir sehen die Funktionalität des Blockens von USB. In dem Fall haben wir dem Betriebssystem gesagt, wir möchten ab jetzt kein USB-Gerät mehr anschließen. Und wir kriegen dann vom Betriebssystem Bescheid, vom Kernel, dass wir ein neues Gerät gerade angeschlossen haben und wir hätten an der Stelle die Möglichkeit zu entscheiden, ob wir das Gerät weiter erlauben oder nicht. Und also mit der Konsequenz, dass dann Treiber angezogen werden und all die schlechten Dinge, von denen wir gerade wollten, dass sie nicht passieren. Nun, das Blocken, ich meine, dafür muss man kein Code schreiben. Ne? Dafür kann man sich irgendwie Epoxidharz nehmen und seinen USB-Dinger zukleben. Das geht auch. Man kann mit dem Epoxidharz aber nicht nur Pendrives erlauben, Mass Storage zum Beispiel. Das geht jetzt aber mit dem Stück Code. Also dieser Stück Code, der lässt jetzt das Pendrive durch, wie wir gerade mit diesem GNOME Shell Pop-Up da gesehen haben. Und blockt so ein, das zweite Gerät ist so ein, ich glaube so ein Präsenter oder irgendwas oder eine Maus oder weiß nicht mehr, irgend sowas. Also der typische Bad USB-Dings, nicht? Die Tastatur, die heimlich angeschlossen wird, ohne dass wir merken, dass es eine ist. Das ist dieser Fall, den haben wir jetzt in dem Fall, also mit diesem Stück Code, geblockt. Und das wäre ja eigentlich wäre es doch ganz gut, oder es sei die Frage erlaubt, ob es nicht gut sei, wenn solche Funktionalität automatisch aktiviert wird, wenn hinreichend klar ist, dass ich gar nicht am Rechner bin. Ergo auch kein neues USB-Gerät anstecken will. Und selbst dann, selbst wenn ich am Rechner bin und ein USB-Gerät reinstecken will, sei die Frage erlaubt, ob es nicht irgendwie eine hübsche Möglichkeit gibt, den Benutzer ein bisschen mehr Kontrolle darüber zu geben, was passiert, ohne im Weg zu stehen. Nicht? Und da sind wir vielleicht wieder ein bisschen an dem Knackpunkt, den ich für einen sehr wichtigen Innovationstreiber von GNOME halte, nämlich herauszufinden, wie man Konzepte erstellt, die es erlauben, seine Arbeit zu erledigen, ohne dass sie im Weg stehen. Es gibt als letzten Eindruck, glaube ich, dieses Shell, GNOME Shell Plugin. Man sieht, also wenn man überhaupt was sieht, oben rechts ist so ein Schloss einfach oder so ein Vorhängeschloss. Und in dem Fall haben wir das so programmiert, dass wenn das Schloss zu ist, dann ist USB aus und wenn das Schloss auf ist, dann ist USB an. Und das, also zumindest diese relativ einfache Modifikation würde es mir erlauben, meinen Computer zu sperren USB-mäßig, bevor ich nach Malle fliege. So, das wäre eine Möglichkeit, aber ich halte es tatsächlich für clever und da müsste mal jemand sich überlegen, wie das so mit so einem Screensaver geht und wie man das am besten miteinander verheiratet. Und wenn da jemand Lust hat, sich darum zu kümmern, dann also herzlich gerne, nicht? Also ist mit zwei, drei offenen Armen, mit allen offenen Armen, die ich habe, empfange ich die Leute, die sich damit beschäftigen wollen. Ja, das war es im Prinzip von mir. Meine Show ist vorbei. Ich mir bleibt zu sagen, dass GNOME eine internationale Anstrengung ist. Die Leute kommen aus allen Ecken und Enden der Welt. Und wie das bei freier Software eigentlich immer so ist, neue Leute sind immer gerne willkommen. Das tatsächliche Coden, das Ausprogrammieren von Dingen ist nur eine Beschäftigung von vielen. Ich hatte schon die Übersetzung erwähnt. Andere Sachen sind tatsächlich Designs malen, tatsächlich mit Inkscape Fenster auf- und zuziehen und gucken, wie eine Benutzerführung aussehen könnte, die, einen Job erledigt und nicht im Weg steht. Und es gibt relativ viel Felder, in denen man sich engagieren kann. Das gilt wahrscheinlich nicht nur für GNOME, sondern auch für alle freien Softwareprojekte, aber ich würde es begrüßen, neue Leute im GNOME-Projekt begrüßen zu können. Dann bleibt mir noch zu sagen, dass ich mich für eure Aufmerksamkeit bedanke und ich nehme sehr gerne Fragen entgegen, noch jetzt die letzten paar Minuten, die wir haben, oder dann selbstverständlich auch später noch. Und auch in diesem Workshop, den ich erwähnte, der irgendwann später stattfindet. Herzlichen Dank. Traut sich jemand, Fragen zu stellen? Oh, Mist. Also, ja, schreib mal rein, ich wiederhole dann wahrscheinlich. Diese USB-Blocking-Extension, nein, das ist, brauchst du einen GNOME-Gold-Account, kannst du bei mir kaufen. Nein, das gibt's tatsächlich nicht, weil das ist noch sehr roh. Ne? Also ist, anders. GitHub. Genau. Nee, es liegt im GitHub irgendwo rum, das gibt es. Ja, aber noch nicht weiter in hübsch. GitHub.com/, habe ich vergessen, müssen wir gucken. Aber es sollte nicht so schwierig sein, das zu finden. Hast du schon mal Google? Kennst du Google? Na genau, ja. Die Suchmaschine deines geringsten Misstrauens, die sollte das vielleicht finden. Und wenn nicht, dann schreib es mir eine E-Mail. Ja, also der Einwand nach User Intervention sei ja nicht nötig, insbesondere bei dem USB-Blocking-Case, weil wenn der Rechner gelockt ist, dann braucht man eine Tastatur. Ja, ist korrekt. Da glaube ich, muss man noch ein bisschen mehr drüber nachdenken, weil es gibt potenziell so Braille-Tastaturen oder Braille-Displays. Und die willst du im Zweifel auch haben. Und vielleicht willst du auch noch cleverer sein und alle Geräte erlauben, die vorher schon da waren. Und also, du hast recht, also der absolut minimal Case ist eine neue Tastatur, weil die geht kaputt irgendwann. Ne? Insbesondere, wenn ich Fingerprints eintippen muss, dann ist sie nach 2 Jahren durch. Und deswegen muss ich jedenfalls erlauben, eine Tastatur zu machen. Aber ich glaube, ist noch nicht so trivial. Ich glaube, da muss man noch ein bisschen cleverer sein als das. Bitte. Flatpak, ja. Ja, die Frage ist, wie das denn wohl angedacht ist, die Software tatsächlich zu verteilen, ob das irgendwie separat passiert oder ob das irgendwie in Kollaboration mit Distribution passiert. Es gibt jetzt gerade, wie wir hier stehen, eine Bemühung, FlatHub aufzumachen. Das ist dann also der App Store für freie Software vielleicht. Oder nicht nur freie Software, sondern für Software allgemein, weil es gibt auch mittlerweile Spotify und Skype und all den Käse, den man vielleicht also sowieso nicht laufen lassen will, aber wenn, dann vielleicht nur in einer Sandbox. Und das passiert meines Wissens nach separat, aber auch, weil meines Wissens nach ist nicht klar, wie so eine Kollaboration gerade aussehen könnte. Ich weiß aber, dass die Leute danach streben, eine wie auch immer geartete Lösung zu finden, um, wenigstens all diese Dienstleistungen, die die Distribution heute für uns durchführen, und Trust ist eine sehr große Dienstleistung tatsächlich, wie wir das, wie wir nicht ganz von 100% Distribution auf null kommen, oder? Also irgendwie muss man nicht, aber irgendwo gibt es vielleicht noch einen Mittelweg, den es sich lohnt zu bestreiten. Und da ist meines Wissens nach hat sich bislang noch nichts ergeben. Aber ich bin auch nicht ganz tief drin, muss ich sagen. Ja, also die Frage war, wie das denn ist mit proprietärer Software. Ich sag mal nicht kommerziell, weil ich finde, das ist ein schlechter Begriff. Ne? Also freie Software und kommerzielle Software, das ist nicht widersprüchlich. Der Unterschied da ist, dass du bei der einen Software Also selbst auch bei der kommerziellen hast du potenziell deine Computational Freedom und bei der proprietären Software eben nicht. Und die, du hast völlig recht. Es ist auch, initial habe ich ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, eine Lösung zu propagieren, die es proprietärer Software erlaubt, relativ einfach in die Hände von Benutzer zu kommen. Software Distribution haben wir eigentlich schon 25 Jahre lang gelöst. Das ist das, was wir machen. Also wir machen seit 20, 25 Jahren nichts anderes als Software kompilieren, irgendwo hochladen und dann später wieder runterladen. Das ist so das, warum wir 10 Dispositionen haben, die alle das Gleiche machen, aber jeder fühlt sich toller als der andere. Und dieses Problem selbst haben wir eigentlich gelöst. Aber, also ich meine, de facto ist es halt doch nicht ganz gelöst irgendwie nicht. Also de facto hast du das Problem, dass du als App-Entwickler, selbst wenn du freie Software machst, dass du jetzt gerade noch 2, 3 Jahre warten musst, bis der Debian-Nutzer deinen Kram installieren kann. Und selbst das auch nur, wenn du dich 3 Monate lang eingelesen hast, wie du ein vernünftiges Debian-Paket baust. Und dann willst du vielleicht nicht nur die Debian-Benutzer erreichen, sondern auch noch die Fedora-Jungs. Und dann musst du was ganz was anderes machen. Musst du mit RPM rumbasteln, was also noch viel grausamer ist als der ganze andere Kram zusammen. Und also wir haben da Probleme. Es ist tatsächlich erstaunlich, wie wenig. Naja, es klingt jetzt wieder gemein, aber ich sag's trotzdem der Diskussion wegen. Es ist erstaunlich, wie wenig fortgeschritten wir tatsächlich sind jetzt nach 25 Jahren freier Software. Und da löst oder sehe ich eine potenzielle Lösung in so einer, wenn man die Benutzer direkt verbindet eben mit den Developern. Und deinen Punkt nochmal abschließend aufzugreifen, du hattest es auch erwähnt, ich glaube, wir dürfen tatsächlich nicht absichtlich die proprietären Software-Vendors ignorieren oder ausschließen. Es ist so ein bisschen, hat mich Überwindung gekostet tatsächlich, aber es ist ja nicht so, dass wir den ganzen Kram nur machen, damit wir proprietäre Software laufen lassen können. Sondern der Hauptgrund ist und bleibt, die Probleme, die wir sehen mit dem traditionellen Distribution Model, ein bisschen zu lindern und noch mehr Security anzubieten. Und als Seiteneffekt, ob nun gut oder schlecht, gibt es eben eine sehr einfache und bequeme Möglichkeit für proprietäre Software in die Hände von Benutzer zu gelangen. Ich glaube, es ist okay. Oh, du warst vielleicht erst sagen. Ja, USB, genau. Das, die hübsche fancy GUI, die. Also, vielleicht wiederhole ich eine Frage, bevor ich jetzt so overly excited anfange zu plappern. Der Einwand war, oder der Kommentar war, ob ich denn USB-Guard kenne. Ja, kenne ich sehr gut. Ist, tipptopp. Also, machen. Ist wirklich gut. USB-Guard ist eine Software, die das macht, was wir gesehen haben. Hinreichend gut. Also ist noch ein bisschen, manchmal ein bisschen merkwürdig an einigen Stellen. Also ich weiß, ich habe das in letzter Zeit nicht mehr verfolgt. Als ich das initial mir angeschaut habe, da hat der Kollege irgendein weirdes IPC benutzt. Also die ganze Welt benutzt Debus, nur er will C++ und irgendwas anderes machen, weil, weiß ich nicht, ist irgendwie toller oder so. Aber ist dann halt völlig inkompatibel. Aber wir haben uns dann unterhalten und mittlerweile gibt es auch ein Debus-Interface. Und das benutzen wir dann auch tatsächlich für die hübschere GUI und so, die ich jetzt nicht gezeigt habe und so weiter. Aber ja, USB-Guard ist bekannt und wird verfolgt und ist gut. Hoffentlich entwickelt sich da was. Du schüttelst so unglaublich den Kopf. Ah, ja, gut. USB-Guard selbst ist relativ langweilig. Ne? Also in dem Sinne, dass du eigentlich erstmal nichts machen kannst. Also wenn du USB-Guard startest, dann passiert halt erstmal nichts. Und wenn du deinen Screen lockst, dann passiert halt auch erstmal nichts. Ja, genau. Aber dann habe ich mir die 30 Cent für das Epoxidharz gespart. Ja, genau. Es gibt so ein Cute-Applet. Das ist so ein bisschen aus mehreren Gründen schwierig. Aber ja, die Funktionalität ist da. Und ganz oft geht's auch, oder ich halte die eigentliche Challenge nicht dafür, Sachen technisch möglich zu machen, sondern die so zu deployen, dass man sie möglichst wenig falsch benutzen kann. Und da halte ich USB-Guard für noch nicht so weit. Aber ich halte es für sehr lohnenswert, daran zu arbeiten, unbedingt. Und ja, also USB-Guard tipptopp, wirklich gut. Ich weiß nicht, ich nehme einfach dich in der Mitte da. Ah. Die Frage war nach der Argumentationskette für den Grund, das in den Desktop-Environments zu machen, die ja relativ hoch im Stack angesiedelt seien und warum man denn den Kram nicht tiefer macht, wie beispielsweise in Systemd. Und also speziell jetzt für den USB-Fall ist es so, dass Linux das schon selbst kann. Und tatsächlich ist es technisch ist es einfach. Also der Systemd bräuchte da gar nicht so viel zu machen, sag ich mal. Also das ist Echo 1 oder 0 in ein bestimmtes File, in PROC und dann, oder in Sys, und dann machst du die Sachen an oder aus. Und dann brauchst du noch ein bisschen, Glue daran kleben, um Bescheid zu kriegen von UDEV nach neuen Geräten und so. Von daher ist da gar nicht so viel Magie eigentlich dran, technisch letztendlich. Man könnte sich bestimmt überlegen, dass man, weiß ich auch nicht genau, Unit-Files so noch umändert oder erweitert, dass man USB-Regeln hinzufügen kann oder so. Weiß nicht genau, wie das jetzt gehen würde, aber könnte man sich sicher überlegen. Ich glaube, am Ende des Tages, zumindest jetzt in dem USB-Fall, wirst du Fälle haben, wo der Benutzer einschreiten muss. Meine liebste Lösung ist eine Lösung, die einfach so funktioniert. Ohne Button, ohne gar nichts. Einfach Programm installieren, läuft. Das wäre also meine allerliebste Lösung. Von daher wäre ich sehr erfreut, wenn es eine Lösung gibt, die tief im Stack lebt, die ohne User Intervention auskommt. Das wäre, fänd ich super. Nun glaube ich, speziell in dem USB-Fall wird es Situationen geben, die wir nicht so vorhersagen können, dass wir sie ausprogrammieren können. Ich glaube, wir müssen irgendwie eine Möglichkeit schaffen, für den Benutzer dazu aktiv zu werden, irgendwie. Ja. Wenn du ein Konzept hast, um das zu umgehen, dann, also please, by all means, send patches. Bitte. Ja, genau. Genau. Ja, genau. Die Frage war nach mit den Containern, mit den Apps und den Abhängigkeiten und wie es denn da mit der Sicherheit aussehe. Naja, wenn dann auch über die Zeit Sicherheitslücken bekannt werden und so. Ist katastrophal. Ne? Also es gibt meines Wissens nach nichts, um da auch nur ein halbwegs vernünftiges Security-Management, Release-Management zu betreiben. Ist alles ein bisschen Wild West. Aber, also, wie soll ich sagen, ich glaube, das ist immer noch State of the Art. Also, wenn du dir andere Sachen anguckst, die gebundelte Software shippen, dann glaube ich, sieht das ähnlich schlecht aus. Es gibt, um das zu sagen, ich habe das nicht erwähnt, wir haben ja auch nur so wenig Zeit, wir sind ja auch schon 10 Minuten drüber oder so. Es gibt, mit dem Flatpak ist es so, dass die Apps ihre Libraries im Prinzip selber mitschippen. Und dann hast du natürlich das Problem, dass in einem Jahr, wenn du 20 Schwachstellen, wenn die sich akkumuliert haben in der Library, dass du dann im Zweifel immer noch auf derselben alten Lib rumhängst als App. Und das Problem wird so ein bisschen entschärft dadurch, dass es mit dem Flatpak, im Gegensatz zu, ich glaube, den App-Images, mit Flatpak gibt es im Prinzip zwei, wie sagt man, Container, die du dir runterlädst. Nämlich zum einen die sogenannte Runtime, das ist so die Basis, auf der du läufst. Und zum anderen dann die eigentliche App. Und die Idee ist so ein bisschen, dass deine Runtime so die wichtigsten Libraries enthält und dass die separat eben geupdatet werden. Dass du als App-Entwickler nur deine eigentlichen Funktionalitäts-Libs hast, die nicht in der Runtime sind und der Rest wird eben von woanders gemanagt. So ist das ein bisschen gedacht. Das ist, also das verschiebt das Problem ja nur. Also es macht es ja also erstmal per se nicht besser. Die Hoffnung ist dann vielleicht, dass wenn es größere Runtimes gibt, auf denen alle arbeiten, dass da mehr Druck und mehr, einfach Organisation hintersteckt, als wenn jetzt der Siebtklässler, wollte ich gerade sagen, seine Twitter abprogrammiert oder so. Murat, schon mal zu sagen? Nein? Nix. Gut, ich sage mal, ich bedanke mich nochmal recht herzlich für die angeregte Diskussion und die Aufmerksamkeit und ich freue mich, das weiterzuführen gleich noch bei Bier oder Martin. Vielen, vielen Dank.